ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 13. September. Wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Es war so ziemlich die Rätselfrage der Woche. Würde die Ukraine schließlich doch die Erlaubnis erhalten, mit weitreichenden westlichen Waffen auch Ziele tief auf russischem Gebiet anzugreifen? Dass die Amerikaner und die Deutschen ihrerseits ja auch der Ukraine dieses Korsett angelegt hatten, etwa Attackams-Raketen eben nicht für Angriffe in Russland zu nutzen, hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wir erinnern uns, mit den für seine Verhältnisse tatsächlich sehr drastischen Worten beschrieben. Das sei so, hat Stoltenberg gesagt, als würde man der Ukraine einen Arm auf den Rücken binden und dann sagen, verteidigt euch bitte. Gebt unseren zweiten Arm frei, so lautete auch das Argument der Ukraine selbst, die fast täglich und seit Monaten darauf hinwies, dass Russland seine tödlichen Angriffe auf ukrainische Zivilisten, auf die Energieinfrastruktur, dass all die heimtückischen Gleitbombenattacken aus sicherer Entfernung, nämlich tief in Russland selbst starten. Angriffe, die ja durch die Lieferung iranischer ballistischer Raketen drohen, noch ausgeweitet zu werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte die Freigabe westlicher Waffen seit fast einem Jahr. Ich bin extra nochmal in die Archive gestiegen, habe nachgeschaut, seit im Oktober 2023 erstmals US-Attackams in der Ukraine, also in den besetzten Gebieten, zum Einsatz kamen. Selenskyj hatte immer wieder gesagt, dieser Arm auf dem Rücken kostet täglich ukrainische Menschenleben.
Wir halten diese Regeln für falsch. Wir brauchen diese weitreichenden Fähigkeiten nicht nur für besetztes ukrainisches Gebiet, sondern auch für russisches Gebiet, damit Russland dazu motiviert wird, Frieden zu suchen.
Das hatte Selenskyj vor genau einer Woche auf der US-Basis Ramstein seinen Gastgebern nochmal eingeschärft. Und wichtig, er sagt ja im Grunde, wenn Russland sich überhaupt auf einen Frieden einlassen soll, dann muss es dazu gezwungen werden. Von allein wird das nicht gehen. Also aus ukrainischer Sicht gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Fallen der Restriktionen für westliche Waffen und zwischen Verhandlungen. Das eine wird das andere bedingen. Und auch diese Verhandlungen, ein möglicher Frieden, wird ein wichtiges Thema bei uns sein. Ich habe darüber mit einem der Fachleute auf diesem Gebiet ausführlich gesprochen, mit Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der diese Woche aus genau diesem Anlass in Kiew war, der übrigens nicht nur beim Thema Diplomatie und deren Chancen eine sehr, sehr klare Sprache pflegt, auch bei der Frage, ob die Erlaubnis für die Ukraine eigentlich wichtig ist, weitreichende Waffen auf russischem Gebiet einsetzen zu können.
Natürlich, das sage ich schon die ganze Zeit, es ist vom Völkerrecht weit abgedeckt. Es ist unverständlich, warum man Russland einfach erlaubt, permanent weiter zu eskalieren.
Befürworter der Einschränkungen hingegen haben ja immer wieder argumentiert, es bestehe die Gefahr, dass eine Erlaubnis des Westens eine aus Kreml-Sicht zu massive Eskalation darstelle. Und genau diese Befürchtung hatte Russlands Präsident Putin nun nochmal genährt, indem er sagte oder vielmehr drohte, eine Freigabe würde einen Eintritt der NATO in diesen Krieg bedeuten. Das, Carsten, spielt auch bei dir eine wichtige Rolle bei deinem Überblick über die aktuelle Lage.
Das macht es in einer Minute, Kai. Ich fange erstmal an mit einem kurzen Überblick über die militärische Lage in der Region Kursk. Da hat die ukrainische Armee seit Anfang August nach eigenen Angaben etwa 100 russische Dörfer, fast 1300 Quadratkilometer eingenommen. Das war der erste Vorstoß dieser Art seit Beginn des russischen großen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022. Und es war eben auch der größte Angriff ausländischer Streitkräfte auf russisches Gebiet seit dem Zweiten Weltkrieg. Insofern eben doch wichtig für Russland, auch psychologisch. Es gibt jetzt offenbar seit Mitte dieser Woche den Versuch der russischen Streitkräfte, einen Gegenangriff zu starten. Die Quellen, die wir so haben, melden auch, dass dieser Gegenangriff weitergeht, und zwar im gesamten ukrainischen Frontvorsprung in der Region Kursk. Allerdings sagt unter anderem das Institute for the Study of War in Amerika, erzielen die Russen bislang nur kleinere Erfolge, wahrscheinlich weil die Ukraine sofort wieder Gegenschläge ausführt, defensive Gegenangriffe auch losgetreten hat mit einigem Erfolg. Es geht also hin und her, wobei unter anderem auf der Plattform X mittlerweile russische Militärblogger zitiert werden, die sagen, dass diese angreifenden russischen Einheiten in Wahrheit doch sehr erschöpft seien und trotz dieser augenscheinlichen Schwäche von ihren Kommandeuren immer wieder in kleine Offensiven gezwungen würden. Das erklärt vielleicht diesen doch im Moment anscheinend sehr begrenzten Fortschritt, den die Russen dort machen. Hinzu kommt, dass sie wohl in Gebiete nur vorgerückt sind, die von den ukrainischen Streitkräften noch nicht wirklich komplett erobert wurden. Und es heißt weiter in dem Bericht, sie würden die Russen wahrscheinlich auf größere Schwierigkeiten stoßen, wenn sie jetzt weiter in das Gebiet vordringen, nämlich dorthin, wo die ukrainischen Streitkräfte schon feststehen, wo sie sich teilweise ja auch schon eingegraben haben. Russischen Behörden zufolge gibt es mittlerweile den Versuch, zusätzliche Kräfte heranzuführen, russische Kräfte, unter anderem Kräfte einer russischen Luftlandedivision. Das sind kampferprobtere Soldaten. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, diese Gegenangriffe dann doch trotz der erkennbaren Schwäche einfach weiterzuführen. Da gibt es ja noch den anderen Teil der Front in der Ostukraine. Dort wiederum wird gemeldet, dass die russische Armee weiter auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk vorrückt, in der trotz mehrfacher Evakuierungsaufrufe der ukrainischen Behörden immer noch knapp 30.000 Menschen wohl leben. Vor sich hin leben. Es muss dort schrecklich sein, denn wir wissen, dass mittlerweile Gas- und Wasserversorgung nicht mehr existieren in dieser Stadt und die Front selber liegt wohl auch nur noch 10 Kilometer vor Pokrowsk. Also dort entwickelt sich die Situation weiter zu Ungunsten der Ukraine.
Neben der russischen Gegenoffensive macht ja vor allen Dingen Schlagzeilen diese Woche, ich habe es ja angedeutet in der Einleitung, die Debatte um die Freigabe für den Einsatz westlicher Waffen mit hoher Reichweite tief im russischen Hinterland, ist lange von Selenskyj gefordert. Gibt's die Freigabe, Stand jetzt 12.45 Uhr schon?
Not to my knowledge, wie der Engländer sagt. Nicht, dass ich es wüsste. Nicht offiziell natürlich. Aber was man sagen kann, ist, dass offenbar hinter den Kulissen bereits einiges passiert ist und offenbar auch weiterhin einiges passiert. Eine ganz kurze Rückblende Mitte der Woche. Da waren ja der britische Außenminister Lammy und der amerikanische Außenminister Blinken in Kiew. Blinken hat dort gesagt, die USA seien vom ersten Tag an bereit gewesen, die Politik anzupassen, wenn sich die Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine geändert habe. Das werde man weiter tun. Das wurde allgemein schon so als ein Hinweis darauf gewertet, dass sich da was bewegt. Blinken sagte, er und Lammy würden die Chefs, also Joe Biden und Keir Starmer, den britischen Premier, über die Gespräche in Benehmen setzen, also informieren. Das ist mittlerweile mit Sicherheit passiert. Interessant in diesem Zusammenhang war dann ein Bericht des britischen Guardians, der auch in deutschen Medien zitiert wurde. Die Kollegen dort haben nämlich gesagt, dass britische Regierungsquellen, die sie haben, angedeutet hätten, dass eben bereits eine Entscheidung getroffen worden sei. Und zwar ein Go für den Einsatz von Storm Shadow Marschflugkörpern britischer Lieferung auf Ziele eben auch tief im russischen Hinterland. Obwohl eben nicht erwartet wird, dass die Entscheidung auch an diesem Freitag, wo ja in Washington Keir Starmer und Biden sich treffen, bekannt gegeben wird. Es ist keine Pressekonferenz angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass es übers Wochenende noch weitere Gespräche gibt, dass wahrscheinlich auch europäische Verbündete eingebunden werden. Man liest im Moment ganz frisch in der New York Times, dass die Kollegen dort davon ausgehen, dass es möglich sein könnte, dass die Amerikaner sagen, okay, wir geben das grüne Licht aber nicht für Waffen, die wir geliefert haben. Und damit würde sich das dann eben auf die britischen Storm Shadows beschränken, in Anführungsstrichen. Ich denke, das Ganze wird ein bisschen im Dunkel bleiben. Da gibt es den Begriff strategische Ambiguität. Das heißt, man lässt den Gegner im Unklaren über das, was man vorhat. Und ich vermute, genau das wird der Kurs sein. Eventuell wird das grüne Licht zunächst hinter den Kulissen gegeben. Und was wir dann merken werden, vor allem aber Russland, ist der erste Angriff dann mit einer solchen Waffe.
Mhm. Trotzdem reagiert ja Moskau darauf bereits, ne?
Ja, mit der erwarteten, fast sogar etwas unterhalb der erwarteten Schärfe, muss ich sagen. Klar, Putin hat gesagt, so ein Einsatz würde die Natur des Konfliktes in erheblichem Maß verändern. Es würde bedeuten, dass NATO-Staaten, die USA, europäische Staaten im Krieg mit Russland sind. Das hat er am Donnerstag gesagt. Wir wissen, das Völkerrecht gibt es nicht her. So ein Einsatz wäre völkerrechtlich völlig in Ordnung, solange diese Waffen von ukrainischen Einheiten programmiert abgeschossen werden, dass da also kein NATO-Soldat irgendwie die Hand dran hätte. Aber das wird mit Sicherheit gewährleistet. Man muss mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich finde, wichtig ist eben auch, was Putin nicht gesagt hat. Er hat eben nicht gesagt, wir überlegen den Einsatz von Atomwaffen. Das kann immer noch passieren. Dmitri Medvedev, der stellvertretende Chef des Sicherheitsrates, war bisher immer für diese Keule, sag ich mal, zuständig. Das ist bislang aber ausgeblieben. kann noch kommen, aber selbst wenn, es ist ja eben auch schon oft passiert. Diese Drohungen haben wir oft gehabt und letztlich spielt Moskau vor allem mit der Angst der Menschen in unseren, in den offenen Demokratien des Westens, mit einer freien Presse, wo sofort darüber diskutiert wird, in denen eben auch nur die Andeutung einer Drohung immer gleich für Schlagzeilen und auch bei vielen eben für Verunsicherung sorgt. Das ist nach meiner Meinung auch für Moskau die wesentliche Wirkung dieser Waffen weit, weit entfernt von wirklich konkreten Ideen, sie auch einzusetzen. Denn das hätte für Moskau ganz erhebliche Konsequenzen. Das würde am Ende, wenn man sich so eine Eskalationsspirale zu Ende denkt, natürlich auch Putins Ende und das Ende Russlands bedeuten.
Was sagt denn die Ukraine selbst, die ja lange drauf gewartet hat, auf diese Freigabe?
Ja, Selenskyj hat am Donnerstag natürlich nochmal wieder die Forderung, die du ja auch zitiert hast, wiederholt. Er hat die zögernde Haltung der westlichen Verbündeten kritisiert. Er hat aber auch, das fand ich ganz interessant, gesagt, naja, also es fehlt ja nicht nur das Go für so einen Einsatz, uns fehlen mittlerweile auch schlicht die nötigen Raketen, also das Material sei noch gar nicht da. Er hat sich da so ein bisschen schwammig auf eine Journalistenfrage geäußert, die konkret wissen wollte, was jetzt passiert. Also auch er lässt sich nicht in die Karten gucken und das ist natürlich auch verständlich aus strategischer Sicht.
Und dann gibt's, Carsten, noch zwei Ereignisse, die auf den ersten Blick vielleicht kleiner scheinen mögen, das aber bei genauerem Hinsehen vielleicht gar nicht sind, die aber jedenfalls zu sehr lauter Kritik an Moskau geführt haben.
Das stimmt. Ich erwähne die auch nur kurz, aber ich halte sie doch für signifikant, weil es natürlich auch eine Seite Moskaus zeigt und nicht nur die, die Putin mit seiner vermeintlichen Gesprächsbereitschaft immer andeutet. Es geht hier jetzt konkret um den Getreidekorridor im Schwarzen Meer, der ja bislang trotz der Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland für den ukrainischen Export weiter ganz gut funktioniert hat. Wir haben das in einer der vergangenen Folgen auch mal angesprochen. Aber nun haben russische Streitkräfte am 11. September zum ersten Mal seit langer Zeit ein ziviles Frachtschiff tatsächlich angegriffen, das eben auf diesem Getreidekorridor im westlichen Schwarzen Meer unterwegs war. Das wird im Moment so gedeutet als Versuch der Russen, das internationale Vertrauen in die Sicherheit dieses Korridors zu untergraben, was dann in der Konsequenz hieße, weniger Getreideexporte. Die Folgen für gerade Entwicklungsländer sind bekannt. Und dann gab es noch etwas, das sehr, sehr betroffen gemacht hat, nämlich am Donnerstag sind in der Ostukraine nach übereinstimmenden Angaben verschiedener Quellen drei Mitarbeiter des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes getötet worden, und zwar durch russischen Beschuss. Dazu hat sich auch Präsident Selenskyj geäußert, gesagt, ein Fahrzeug dieses Roten Kreuzes in Frontnähe ist beschossen worden. Die Bilder sind im Internet auch zu sehen. Das IKRK hat mittlerweile reagiert. Es hat den Angriff auch bestätigt und ihn natürlich auf das Schärfste verurteilt.
Und zum Schluss, Carsten, noch ein Blick auf die Bundeswehr, beziehungsweise eher auf ihre politische Führung. Im Parlament, im Bundestag, ist ja der Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr debattiert worden. Traditionell immer auch die Gelegenheit für einen ordentlichen Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierung. Den gab es auch diesmal und auch beim Tagesordnungspunkt Einzelplan 14, also sprich dem Verteidigungsetat.
Ja, da ging es ganz gut zur Sache. Ich habe mir das auch nochmal in Ruhe angehört in Vorbereitung auf diesen Podcast. Nochmal für den Hintergrund, für den Verteidigungshaushalt sind im kommenden Jahr 53,3 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist mehr Geld als in diesem Jahr, knapp 1,3 Milliarden Euro mehr, aber eben doch deutlich weniger als vom Minister Pistorius gefordert. Der hatte nämlich gesagt, wir brauchen eigentlich 58 Milliarden Euro, hat sich aber in den Haushaltsverhandlungen mit all diesen Sparzwängen nicht wirklich durchsetzen können. Nun hat er gesprochen im Bundestag, hat hervorgehoben, dass es sich immer noch um eine Rekordsumme handle. Was soll er auch machen? Er ist der Minister, hat gesagt, wir sind ganz weit vorne, wenn es darum geht, die Bundeswehr zu unterstützen. Vor allem, wenn man auch Teile des 100 Milliarden Sondervermögens dazu rechnet. Aber Pistorius musste eben auch zugeben, eigentlich reicht es hinten und vorne nicht.
Meine Damen und Herren, Ukraine-Unterstützung, NATO-Verpflichtung, Instandhaltung, Personal und vor allem dringend nötige weitere Rüstungsinvestitionen. Die Liste ist lang und sie zeigt, wir müssen auf absehbare Zeit mehr Geld in die Hand nehmen für unsere Sicherheit. An dieser Wahrheit führt kein Weg vorbei. Um unsere Bundeswehr für die Zukunft über das Sondervermögen hinaus nachhaltig aufzustellen, muss der Einzelplan 14 daher steigen, weiter steigen. Das gilt für die kommenden Jahre und das gilt erst recht für die Zeit ab 2028, wenn das Sondervermögen aufgebraucht sein wird.
sagt Minister Pistorius, von dem wir ja nicht sicher wissen, ob er nach 28 überhaupt noch Minister ist. Also mehr Geld irgendwann mal, das ist so wie ich höre morgen auf zu rauchen. Das war natürlich eine Steilvorlage für die Opposition und die wurde dann auch von Johann Wadephul von der CDU etwa aufgenommen. Der hat gesagt, die von Scholz, vom Kanzler ausgerufene Zeitenwende sei eine Fassade, der Verteidigungsetat faktisch ein Kürzungshaushalt und er werde im kommenden Jahr, Zitat, zu einem Rüstungsstopp führen.
Am Ende ihrer Amtszeit im nächsten Jahr, dann wird man zu dem bitteren Ergebnis kommen, dass die Bundeswehr am Ende personell und materiell schlechter dasteht als bei Amtsantritt. Und das ist ein bemerkenswertes Ergebnis, wo wir ja einen Minister haben, der Zustimmungsraten in der Bundesrepublik Deutschland hat, wie sie keine andere politische Person in Deutschland hat. Und da frage ich mich, Herr Minister, warum bringen Sie Ihre PS nicht auf die Straße? Warum investieren Sie es nicht für die Bundeswehr? Warum lassen Sie die Soldatinnen und Soldaten im Stich? Daran werden wir Sie gemeinsam messen, nicht erst bei der Bundestagswahl, sondern auch schon vorher. Vielen Dank.
Und auch wir bei Streitkräfte und Strategien werden uns nicht erst bei der Bundestagswahl damit beschäftigen, sondern in der kommenden Woche schon ausgiebig mal. Die Debatte ging noch weiter, Kai. Es hat Agnieszka Brugger für die Grünen gesprochen. Sie hat gesagt, wir müssen nochmal über die Schuldenbremse reden. Zu Deutsch, wir müssen mehr Geld locker machen für die Bundeswehr. Carsten Klein von der FDP hat gesagt, nein, nein, Schuldenbremse ist gut, macht stabile Staatsfinanzen und damit können wir Verteidigung auf Dauer finanzieren. Von der AfD kam die Forderung, dass der Fokus auf der Wiederherstellung der Landesverteidigung liegen müsse in Zukunft. Also kein weiteres Material an die Ukraine. Alles hier für Deutschland, für die Bundeswehr. Von den Linken klar Kritik an den Milliardenausgaben. Die Forderung, sich mehr um Familien, Kinder und Bildung zu kümmern. Das seien die falschen Prioritäten, wurde gesagt. Und das wird auch vom BSW gesagt. Das BSW macht sich zum Beispiel stark für eine Friedenskonferenz unter Einbeziehung Russlands, um das Sterben in der Ukraine zu beenden. Das ist ja gleich Thema bei dir, Kai. Kurz noch zum Schluss fürs Protokoll. Es hat an diesem Freitag ein Regierungsabkommen gegeben zwischen Deutschland und Litauen. Da geht es um die Aufstellung und Stationierung einer gefechtsbereiten Brigade in Litauen. Das Abkommen ist ganz wichtig, weil es nämlich die Stationierung dieser Brigade in einen Rahmen packt. Die Brigade 45 soll ja bis 2027 einsatzklar sein. Da geht es um eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5000 Soldaten in Rudninkai und in Rukla in Litauen. Vorkommando mit 20 Leuten ist schon da. 120 weitere kommen im Oktober und dann geht der Aufbau voran. Das ist Neuland für die Bundeswehr. Eine dauerhafte Stationierung im Ausland muss geregelt werden. Jetzt guckt man nach vereinfachten Verfahren. Und du, Kai, und ich, wir beide waren ja mal im Ausland für den Sender und wissen, was man da so für Sorgen und Nöte hat. Dieses Abkommen regelt zum Beispiel ganz simple Sachen. Wenn ich als Soldat oder Soldatin hinkomme, wie kriege ich ein Bankkonto? Wie bezahle ich meine Miete? Wenn ich Angehörige habe, die haben Qualifikationen, sind vielleicht Lehrer, irgendwas, wird das auch anerkannt? Wie sieht's mit Schulen aus? Wie wird auch die enge Zusammenarbeit der Staatsorgane, also der Sicherheitsorgane, Militärpolizei zum Beispiel, geregelt? All das, was vorher feststehen muss, ist in diesem Abkommen drin. Und insofern ist das, ja, das ist halt viel Juristerei, aber für die Leute wirklich wichtig, denn das macht das Leben in so einem Land im Ausland überhaupt erst, ja, attraktiv, erträglich.
So ist es. Danke, Carsten, für diesen ja sehr breit gefächerten Überblick. Und damit kommen wir zum angekündigten Schwerpunkt in dieser Sendung. Es wird ja auffällig viel über Frieden geredet in diesen Tagen. Der Kanzler hat es getan, der ukrainische Präsident Zelensky tut das. In Deutschland kommen vor allen Dingen von zwei Parteien, der AfD und dem BSW, dem Bündnis Sahra Wagenknecht, aber nicht nur von denen, im Grunde ja täglich Forderungen, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und sich um Verhandlungen zu bemühen. Die Frage aber, wie man Russlands Präsident Putin an den Tisch überhaupt bekommen will, ohne dass der militärisch weiter unter Druck gerät, hat noch niemand schlüssig beantwortet aus meiner Sicht. Wie willens ist also Putin zu reden? Wie willens ist die Ukraine? Welche Chancen birgt ein möglicher neuer Friedensgipfel, ein Nachfolgegipfel zu dem in der Schweiz, den die Ukraine und der Westen für Ende des Jahres vielleicht für November anstreben? Das alles bespreche ich mit einem, der sich wirklich auskennt auf diesem Gebiet, Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ein ausgewiesener Experte für die Ukraine und Osteuropa. Und Wilfried Jilge war die ganze Woche über in der Ukraine, wo ich ihn in Kiew erreicht habe vor dieser Sendung. Und ich habe ihn gefragt zum Einstieg, Herr Jilge, wie dicht dran Oder wie weit weg sind wir eigentlich von Verhandlungen?
Ich würde sagen, wir sind in einer intensiven Vorbereitungsphase von Verhandlungen. Ich bin sehr skeptisch, ob wir tatsächlich im November Verhandlungen sehen, die irgendwelche konkreten Resultate bringen. Ich weiß auch nicht, ob man das schon Verhandlungen nennen kann. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass es wichtig ist, Verhandlungen, wann auch immer sie dann auch mit Russland stattfinden können, akribisch vorzubereiten. Denn die Erfahrung aus dem Minsker Prozess ist, dass Russland es immer wieder versteht, die Uneinigkeit der Unterstützer der Ukraine zu nutzen, um zu destabilisieren und die ukrainische Position zu schwächen und weitere Aggressionen vorzubereiten. Wir müssen uns über eins im Klaren sein.
Minsk, nur noch mal zur Erläuterung zwischendurch. Minsk war nach der Annexion der Krim und nach dem Eingreifen der Separatisten im Osten der Ukraine das, was mit Hilfe auch Deutschlands ausgehandelt worden war, was aber ja nie zu einem nachhaltigen Frieden geführt hat.
Genau. Und das Problem ist, Russland ist ein Tiefstaat, der Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu nutzen wird, irgendwelche nachhaltigen Ergebnisse für einen nachhaltigen Frieden zu erreichen, sondern Verhandlungen nutzen wird, um sich auf jeden Fall weitere Ziele gegenüber der Ukraine vorzubehalten und vor allem das, was es in seiner imperialen Aggression okkupiert hat, zu bewahren. Deswegen, ich kann nur noch einmal davor warnen, alle die, die da jetzt so einfach nach Verhandlungen rufen, ohne Leverage, das heißt ohne klaren Druck auf Russland oder Druckinstrumente, wird Russland keine Zugeständnisse machen. Wir sind in einer asymmetrischen Situation. Die Ukraine ist derzeit militärisch nicht in der besten Lage zu verhandeln. Und ich glaube, was auch klar sein muss, egal was da auch immer jetzt in den nächsten 2 Monaten rauskommt, die militärische Unterstützung muss gesichert und meines Erachtens ausgeweitet werden, um tatsächlich eine Position der Ukraine zu erreichen, die irgendwann mal einen nachhaltigen Waffenstillstand ermöglicht.
Das klingt jetzt erstmal nicht überbordend zuversichtlich, ehrlich gesagt. Es gibt ja aber zum Beispiel diesen Satz von vor wenigen Tagen aus dem Mund des Bundeskanzlers.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen.
Und Olaf Scholz hat ja da noch angefügt, es müsse Ende des Jahres eine weitere Friedenskonferenz geben, diesmal mit Russland dabei. Herr Jäger, warum kommt der Kanzler damit gerade jetzt? Weiß er irgendwas, was wir nicht wissen zum Beispiel?
Es ist durchaus möglich, dass wir einfach Dinge nicht wissen, die möglicherweise in Gesprächen besprochen werden, wo das Kanzleramt beteiligt ist oder wo es selbst aktiv ist. Für mich ist unklar, was der Kanzler genau meint. Was sollen wir eigentlich mit Russland machen, wenn es im November am Tisch sitzt und wenn sich militärisch nichts besonders ändert? Dann frage ich mich, was soll man eigentlich mit Russland auf Grundlage welcher Voraussetzungen verhandeln? All das ist nicht klar. Und noch einmal, grundlegende Fragen. Die Sicherheit für die Ukraine. Wer garantiert die Sicherheit ihrer Gebiete? Welche Rolle spielt die NATO? Kann Zelensky sich darauf verlassen, egal wo eine Linie mal sein wird, ob es die völkerrechtlichen Grenzen der Ukraine sind oder ob es sie noch nicht sind, dass dann sozusagen, wie es bei Westdeutschland der Fall war, die Ukraine trotzdem mit den kontrollierten Gebieten auf jeden Fall Mitglied der EU wird? Das muss alles geklärt werden, weil wenn man das vorher nicht weiß, wird Russland es verstehen, diese Verhandlungen zu nutzen, um Uneinigkeit zu sehen. Und deswegen, ich kann nur warnen, überzogene Erwartungen jetzt zu streuen für die nächsten Monate. Ich sehe das alles noch nicht so weit. Und was ich sehe ist, und das ist schon Teil der Diplomatie, das ist eine präzise Vorbereitung über Ziele und Voraussetzungen. Und dabei müssen sich erstmal die Unterstützer der Ukraine untereinander einigen, was das genau sein kann. Und das erste Wort muss die Ukraine haben. Sie muss vorangehen und es darf auf keinen Fall sein, dass wir sie in eine prekäre Lage drängen, in der sie Dinge verhandeln muss, die sie jetzt gar nicht verhandeln kann.
Und es ist ja auch noch nicht gesagt, dass sich Russland überhaupt an den Tisch setzen wird. Das ist ja die alles entscheidende Frage. Will Russlands Präsident Putin überhaupt ernsthaft verhandeln? Er sendet ja aus meiner Sicht jedenfalls sehr gemischte Signale. Mal sagt er sei offen für Verhandlungen, dann betont er aber immer wieder an seinen Kriegszielen festzuhalten. Auch ließ der Kreml diese Woche nochmal verlauten, solange die Ukraine russisches Gebiet besetzt, rede man sowieso nicht. Wie deuten Sie das eigentlich alles?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass Putin im eigentlichen Sinne überhaupt nicht über etwas verhandeln will, was wir unter Verhandlung verstehen. Und das ist genau die Illusion derer, die immer so einfach von Verhandlungen reden und überhaupt nicht wissen, wie der Einstiegspunkt, der Entry Point in so eine Verhandlung überhaupt aussehen kann mit einem Regime, das einen imperialen Krieg führt, das auf die Vernichtung des ukrainischen Elements zielt, wo wir genau wissen, dass zum Beispiel, was ja auch dann viele ins Spiel bringt, territoriale Zugeständnisse nur bedeuten, dass für die Menschen, die unter russischer Besatzung laufen, ich war jetzt hier gerade auf der Krim-Plattform, ich habe mir wieder vieles anhören können aus guten Quellen, was in Gebieten wie Cherson und Saporizhia seitens der Okkupationsmacht stattfindet. Das heißt, mit anderen Worten,
die Krim-Plattform, nur um das zu erläutern, Krim-Plattform ist ein Diskussionsforum, ne, wo auch über mögliche Verhandlungen gesprochen wird.
Genau, in diesem Falle war es sozusagen die offizielle Krim-Plattform. Und hier wurde noch einmal deutlich, dass eins ganz klar ist. Wenn man hier falsche Zugeständnisse macht, geht für die Menschen in den besetzten Gebieten, wenn sie nicht befreit werden, der Krieg im Grunde genommen weiter. Ich nenne nur zum Beispiel die Mobilisierung von Staatsbürgern der Ukraine, um als Kanonenfutter an die Front geschickt zu werden. Man könnte vieles nennen und das muss uns einfach bewusst sein, dass Putin meines Erachtens allenfalls aus taktischen Erwägungen Verhandlungen nehmen wird, um die westliche Unterstützung zu unterbrechen, zu schwächen, weil hier viele denken, wenn wir das irgendwie einfrieren, dann liegt das im Kühlschrank und wir brauchen dann auch keine Waffen mehr zu liefern. Dann hat er natürlich die Wahlen in der USA im Blick und deswegen wird er auch schon deswegen erstmal abwarten, denn möglicherweise ergeben sich hier weitere Möglichkeiten, mit größerer Perspektive die Aggression zu verstärken. Und dann möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir immer noch in einer Situation dieses Krieges sind, die auf dem Feld überhaupt nicht nach Verhandlungen aussieht, sondern was wir sehen, ist, dass Russland weiter nach vorne marschiert, offensichtlich den Donbass komplett einnehmen will. Wir müssen damit rechnen, wenn ihm das gelingen würde, was ich derzeit nicht sehe, wird er auch die anderen Gebiete, Cherson und Saporizhia, versuchen abzurunden. Und was wir zweitens sehen, und das wird auch leider ständig übersehen, das eigentliche Kriegsziel Putins ist nicht der Donbass. Das eigentliche Kriegsziel, und das ist auch durchaus vorstellbar, dass er das mal nach einer Waffenstillstandspause dann wieder aufnimmt, dieses Ziel, ist vor allem die Ukraine von ihren Seegebieten abzuschneiden. Das ist ja sein entscheidendes Design im Süden. Und was wir leider beobachten, was leider sträflich übersehen wird in dieser Phase, wo Diplomatie und die Situation on the ground noch eng miteinander verknüpft sind, ist, dass es eben intensive Vorbereitungen gibt. Wir beobachten Eisenbahnlogistikaufbau in der Azov-Region, um die Bedeutung der Krim als Logistikhub zu mindern, um sozusagen unabhängiger zu sein von Schlägen gegen die Krim. Wir beobachten von Zeit zu Zeit sehr bemerkenswert Landeoperationsübungen im Asowschen Meer, das derzeit ja komplett von Russland kontrolliert wird. Also wenn wir uns das Design on the ground und das, was Putin und seine Schergen gesagt haben, anschauen, dann habe ich hier relativ wenig Hoffnung, dass es hier irgendeinen Ansatzpunkt geben könnte, über irgendwas Wichtiges mit Russland zu reden. Denn das, was es an Kriegsverbrechen begeht, setzt es fort. Und insofern ist für mich das Entscheidende für die nächste Phase, dass die Voraussetzungen vorbereitet werden. Und dazu gehören auch die militärischen Voraussetzungen, die garantiert werden müssen, dass die Ukraine sich darauf verlassen kann, weiter unterstützt zu werden und eine wirklich präzise Ausarbeitung, mit welchen Druckmitteln, welchen Instrumenten diplomatisch, militärisch, ökonomisch man Russland zu ernsthaften Ergebnissen auf der Basis des internationalen Rechts drängen kann. Das schließt möglicherweise irgendwann mal Kompromisse nicht aus, aber das muss alles mit der ukrainischen Regierung koordiniert und besprochen werden. Das ist ein Riesenberg von Arbeit, der da vor uns liegt. Insofern kann ich nur vor schnellen Erwartungen warnen.
Das heißt, wenn Sie von Voraussetzungen sprechen, Voraussetzungen aus Ihrer Sicht, dass Russlands Präsident Putin überhaupt verhandeln will, ist, dass er eigentlich militärisch noch viel stärker unter Druck geraten müsste, als das im Moment der Fall ist.
Ich glaube, was wir brauchen, ist ein strategisches Lesen dieses Krieges und was tatsächlich die Langfristziele Putins sind. Der Punkt, an dem ein solches Regime möglicherweise zu irgendetwas bereit ist, der ist da, wenn es merkt, Es wird diese Ziele einfach nicht erreichen, weil es sich sozusagen da ständig eine blutige Nase gerieben hat. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass die Partner der Ukraine und die Ukraine sich einigen darüber, was muss die Ukraine an konkreten realistischen Zielen erreichen. Ich möchte darauf hinweisen, Herr Selenskyj hat ja nie gesagt, dass man alle Gebiete militärisch befreien muss. Ein Teil, das hat er ja immer offen gelassen, auch bezüglich der Krim. Das können unterschiedliche Mittel sein, aber Tatsache ist, dass vor allem im Süden die Ukraine in eine stärkere Position kommen muss. Es ist unakzeptabel für die Ukraine, das gesamte Asowsche Meer zu verlieren, weil wir hier sonst den Aufbau eines erneuten Brückenkopfes beobachten werden, der Russland ermöglicht, selbst wenn es dann irgendwelche grauen Verhandlungen gibt, den Krieg wieder aufzunehmen. Und ich möchte auf noch etwas hinweisen. Eine entscheidende Priorität und das eigentliche Gravitationszentrum dieses Krieges ist die Krim. Mit der Krim hat es angefangen und die Krim ist der Ausgangspunkt, die es Russland ermöglicht, militärisch sowohl die Schwarzmeerregion als auch die Ukraine und ihre Küsten zu kontrollieren. Und Herr Küstner, jetzt möchten wir uns doch mal auch, wir müssen doch auch in Szenarien denken. Nehmen wir mal an, es würde aus irgendeinem Grund in den nächsten Monaten einen Waffenstillstand geben und die Krim würde unter Kontrolle Russlands bleiben. Das würde doch ganz klar bedeuten, wenn sich in Russland in diesem Regime nichts ändert, und es wird sich erstmal nichts ändern in Russland, wird Russland natürlich diesen schon bereits schweren und völkerrechtswidrigen Hybridkrieg wieder aufnehmen und gleichwohl versuchen, ständig die ukrainische Handelsflotte zu schikanieren. Mit anderen Worten, bleibt die Krim eindeutig unter Kontrolle Russland. Und wird diese Position noch verstärkt durch eine komplette Beherrschung, völkerrechtswidrige Annexion des Asowschen Meers, dann wird es nie zu einem nachhaltigen Frieden kommen. Und zweitens, da geht es dann auch um unsere Sicherheitsinteressen. Die Krim und die Aufrüstung der Krim, die massive Militarisierung, war ja nicht nur für die Ukraine gedacht. Die militärische Aufrüstung der Schwarzmeerflotte mit seegestützten Mittelstreckenraketen hat sich vor allem an den Westen gewendet. Wenn wir nicht verstehen, dass die Kriegsziele Russlands im Süden, und meines Erachtens hat Russland sie nicht aufgegeben, wenn wir nicht verstehen, dass genau hier der Schnittpunkt liegt zwischen den Zielen Russlands gegenüber der Ukraine und den imperialen Zielen, die über die Ukraine hinausgehen und sich direkt als Bedrohung an die NATO richten, dann werden wir falsche Ziele und falsche Voraussetzungen formulieren und ausarbeiten und es wird keinen nachhaltigen Frieden geben. Das heißt, man muss sich auch militärisch überlegen, was ist realistisch für die Ukraine, was muss man ihr dafür geben? Und da geht es natürlich um Distanzwaffen, da geht es natürlich um eine breitere Unterstützung auch bei der Munition. Und noch ein wichtiger Punkt, Herr Küstner. Wir haben in dem Minsker Prozess gesehen, dass Putin ja nicht aufhört, wenn Verhandlungen anfangen. Also auch das zeigt, dass zur Vorbereitung für Verhandlungen auch gehört, dass klipp und klar deutlich ist, dass die Hauptunterstützer der Ukraine, zu denen auch Deutschland zählt, keinen Zweifel an der, und das ist vor allem auch ein Signal an Putin, keinen geringsten Zweifel daran lassen, dass in vollem Umfang die militärische Unterstützung weitergeht. Dieser Krieg ist für Europa von erster Priorität. Daran hängen alle anderen Probleme. Und wir müssen endlich anfangen, uns strategisch darauf vorzubereiten. Es ist wichtig, die Diplomatie ist wichtig, die gehört auch dazu. Aber falsch vorbereitete oder unzureichende Verhandlungen, kleine Fehler können fatale Folgen für die Ukraine und die europäische Ordnung haben.
Weil Sie ja die westliche Unterstützung angesprochen haben und die aus Ihrer Sicht notwendige Bedingung, dass die Ukraine militärisch weiter oder sogar noch stärker unterstützt werden muss von Seiten des Westens. Thema der letzten Monate und gerade dieser Woche ist ja der Wunsch der Ukraine, vom Westen gelieferte Waffen auch tief in russischem Gebiet nutzen zu dürfen. Wo stehen Sie in dieser Frage? Ist das dringend erforderlich?
Natürlich, das sage ich schon die ganze Zeit. Es ist vom Völkerrecht weit abgedeckt. Es ist unverständlich, warum man Russland einfach erlaubt, permanent weiter zu eskalieren, mit Mittelstreckenraketen aus dem Kaspischen Meer die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu terrorisieren, einen Terrorkrieg zu führen mit ganz anderen Waffen, die wir der Ukraine auch selbst bei der Erlaubnis jetzt von beiden gar nicht liefern werden. Deswegen ist das das Mindeste, was wir tun können. Dasselbe gilt für eine ausreichende Ausstattung mit F-16. Wir müssen der Ukraine die Möglichkeit geben, Militärflugplätze zu bekämpfen, um zu verhindern, dass die Flugzeuge diese schlimmen Gleitbomben gegen die ukrainische Front einbringen. Wir müssen der Ukraine die Möglichkeit geben, nicht permanent in einen Schützengrabkrieg reingedrängt zu werden, der nur zu einer Erschöpfung der Ukraine führen wird. Wir müssen die quantitativen Vorteile der Russen mit qualitativen Vorteilen für die Ukraine aufwägen, damit die Ukraine und ihre Soldaten in gebotenem Abstand von der Front auch agieren können, um sicher zu sein und auch um insgesamt die russische Logistik zu bekämpfen, den Neuaufbau von Logistik zu unterbinden und gegebenenfalls an strategisch wichtigen Punkten auch wieder die Befreiung von Gebieten vorzubereiten. Alles andere ist für mich völlig unverständlich und das gilt für alle Unterstützer der Ukraine.
Das heißt, ein Stopp von Waffenlieferungen oder ein Einfrieren des jetzigen Zustands, wie es ja auch immer mal wieder gefordert wird, würde aus Ihrer Sicht das Gegenteil von Frieden bewirken, würde nämlich dazu führen, aus Ihrer Sicht, dass Putin seine Aggression vielleicht nicht sofort, aber eines Tages weiter vorantreibt und man von einem Frieden sich noch weiter entfernt.
Natürlich, und es ist ja so, und erstmal gibt es ja schon gar keinen Hinweis, dass er mit dem jetzigen Krieg aufhört. Dazu gibt es überhaupt keine Anzeichen. Und natürlich muss man an Verhandlungen arbeiten, das finde ich auch gut. Es passiert ja jetzt auch ganz viel. Die Kritiker liegen ja falsch, es passiert viel, nur passiert es natürlich zu Recht hinter verschlossenen Türen.
Das ist so, ja. Also es wird auf einer Ebene verhandelt, die wir so nicht mitbekommen. Also das wird ja auch immer als Track 2 oder so in Fachkreisen dann bezeichnet.
Es passieren verschiedene Sachen. Ich kann darüber hier nicht sprechen, aber es passieren diese Dinge. Und glauben Sie mir, allein so einen zweiten Gipfel vorzubereiten, ist eine enorme Herausforderung für die Diplomatie und natürlich schon eine ganz wichtige Sache. Denn je mehr wichtige Staaten, zum Beispiel war ja der Ministerpräsident Indiens jetzt bei Selenskyj in der Ukraine, das sind gute Zeichen. Je mehr Staaten gewonnen werden, die eine Rolle spielen, auch außerhalb der engeren Unterstützungskoalition, die eine wichtige Rolle in der Welt spielen und denen das internationale Recht weiterhin wichtig ist, desto bessere Umfelder schafft man für reale Gespräche über ein Ende der Kampfhandlung, so würde ich das mal nennen. Aber zu glauben, dass ein Einfrieren, das ist auch so eine Illusion, Einfrieren bedeutet nicht, dass man dann aufhören kann. Mit dem Einfrieren fängt die Aufgabe der Unterstützer erst an. Wo auch immer, was auch immer die Ukraine befreien kann, wo auch immer die Kontaktlinie liegen wird und selbst wenn es am Ende die völkerrechtlichen Grenzen der Ukraine sind, die Absicherung dieser Grenze wird robust sein müssen. Alles andere ist unter der Bedingung des derzeitigen Regimes in Russland völlig unrealistisch. Das heißt, die Kühlschrankoption, die gilt nicht. Dieser Konflikt und seine Lösung sind eine Herausforderung auf Jahre. Es ist ein Krieg, der eine Konfliktvorgeschichte hat, die aus ukrainischer Sicht bis in sowjetische Zeiten zurückgeht, übrigens aus russischer auch. Denn es war schon immer ein Bestreben der Russischen Föderation seit dem Machtantritt Putins. Denken Sie an die ersten Konflikte im Asowschen Meer 2003, die Ukraine in seinen Einflussbereich zu zwingen. Das heißt, wer glaubt, hier in ein paar Monaten zu einer Lösung zu kommen, hat die verschiedenen Dimensionen dieses Krieges in keiner Weise verstanden.
Sie waren ja diese Woche in Kiew, Herr Jilge, haben auch teilgenommen an der sogenannten Krim-Plattform. Wie offen ist denn die ukrainische Seite? Wie offen ist Präsident Selenskyj für Verhandlungen? Denn daran hängt ja letztlich wahrscheinlich auch sein politisches Schicksal.
Er ist natürlich interessiert an Diplomatie. Wir tun ja immer so, also die Ukraine machen das ja nicht freiwillig. Die Ukrainer kämpfen um ihre Existenz. Glaubt denn irgendeiner, dass die Ukraine aus irgendeinem Grund, und das gilt seit dem ersten Tag, diesen scheußlichen Krieg führen wollen? Es ist doch genau umgekehrt. Es ist doch die ukrainische Seite, die gezwungen wird, sich zu verteidigen. Und natürlich hat Herr Selenskyj ein Interesse an Diplomatie und an einer Lösung, aber es muss eine Lösung sein, die kein Diktatfrieden ist und die nachhaltig ist und die Souveränität und die territoriale Integrität als Voraussetzung hat. Man kann doch nicht angesichts dieser enormen Dimension dieses genozidal charakterisierenden Krieges, kann man doch nicht ausgehen davon, dass man einem Kriegsverbrecher von vornherein alles schenkt. Es kann doch nur so funktionieren, dass auf der Basis des internationalen Rechts und auf der Basis der ukrainischen Souveränität und ihrer Grenzen. Das muss der Ausgangspunkt sein. Daran ist Selenskyj interessiert, aber woran er nicht interessiert ist, ist an grauen Waffenstillständen, die nur der Kriegsvorbereitung der nächsten Etappe dienen und an schlecht vorbereiteten Verhandlungen, die die Ukraine immer in ein, als Opfer des Konfliktes, immer in eine problematische Mehr-Geben-Situation bringt, als tatsächlich auch zu etwas zu bekommen.
Um unser Gespräch abzubinden, Herr Jilge, nochmal zurück zur Ausgangsfrage nach den Chancen auf Frieden, nach den Chancen einer zweiten Gesprächsrunde noch in diesem Jahr. Wie zuversichtlich sind Sie also, dass es die überhaupt geben wird und dass Russland dann mit am Tisch sitzt?
Also, dass Russland mit am Tisch sitzen wird, das sollte man versuchen, aber eben nur unter den von mir vorgezeichneten Bedingungen. Das ist ja das, was die Ukraine will, aber man sollte ja eben nicht naiv sein. Ich bin skeptisch, was die Realisierung angeht. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig und richtig ist, diesen nächsten Gipfel zu machen. Denn all das, je intensiver, je besser man sich vorbereitet und man sich mit denen abstimmt, die einen Frieden oder Gespräche, die auf der Basis des internationalen Rechts sehen wollen, abstimmt, desto besser ist das für zukünftige Ergebnisse. Die Sache ist schwierig, sie ist herausfordernd und es sind dicke Bretter zu bohren, aber eben auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen sind diese Bemühungen richtig, aber sie sollten mit dem notwendigen Realismus geführt werden.
Wilfried Jilge war das von der DGAP. Erreicht hatte ich ihn in Kiew.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es dann, wie gewohnt, am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und natürlich auch über Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und ganz zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung für alle, die gern Geschichten von außergewöhnlichen Menschen hören. Es geht um den berühmtesten Bergsteiger der Welt, um Reinhold Messner.
Reinhold Messner war oft der Erste. Der Erste auf allen 14 Achttausendern.
Der Erste war 1970, also vor 16 Jahren, der Letzte vor knapp 3 Wochen.
Er ist der bedeutendste Bergsteiger unserer Zeit. Er hat Abenteuer erlebt, Wüsten durchquert und Museen gegründet. Und dabei ist Reinhold Messner immer seinen eigenen Weg gegangen.
Dann habe ich geantwortet, das geht Sie im Grunde nichts an.
Ich bin Ann-Kathrin Wetter und ich erzähle euch, wie Reinhold Messner zum alpinen Superstar wurde. Es geht um Triumphe und um Tragödien. Und es geht auch um Geschichten, die bisher weniger erzählt wurden.
Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr mit meinem Vater. Das muss man einfach öffentlich so sagen.
Messner, ein extremes Leben.
Und damit waren wir absolut in einer Falle.
Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.